Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Uns interessiert, wie die Brände die australische Gesellschaft verändern, warum Spiegel Online verschwindet und wie der türkische Staat seine Theater zensiert. Die Brände in Australien bekommen historische Ausmaße. Heute trat Claire Nallis von der WMO, der Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen, vor die Öffentlichkeit.
Der Rauch bedroht die menschliche Gesundheit in den großen Städten Australiens und er zieht tausende Kilometer bis nach Neuseeland und Südamerika. Auf Satellitenaufnahmen erkennen wir inzwischen sogar, dass der Rauch aus Australien offenbar den gesamten Planeten umkreist.
The smoke is in the process of circumnavigating the planet.
Die Feuer in Australien sind nicht nur verheerend für die Natur, sondern haben auch Folgen für Gesellschaft und Politik. Einer von Australiens bekanntesten Autoren ist Richard Flanagan, Man Booker Preisträger und Autor zahlreicher Romane. Ich habe ihn erreicht in Tasmanien, der südlichen Insel Australiens, kurz vor der Sendung.
Yes, well, hello, it's a good morning here.
Sie sind gerade in Tasmanien, wo Sie leben. Wie nehmen Sie von dort aus, von dieser Insel südlich der Hauptinsel, die ja nicht direkt betroffen ist, die Brände wahr?
We view the fires with, you know, great sadness and great fear. We had terrible fires here last year.
Wir sehen die Feuer voller Angst und Trauer. Hier in Tasmanien hatten wir letztes Jahr verheerende Brände. Das Land war so trocken, dass sogar unser Regenwald begann zu brennen. Das gab es noch nie. Dasselbe sehen wir auf der Hauptinsel. Auch dort brennen jetzt Gebiete, die vorher nie gebrannt haben. Das Klima wandelt sich und das bedeutet, dass sich unsere Art zu leben ändern muss.
Wenn Sie von Klimawandel sprechen, wer ist aus Ihrer Sicht hauptverantwortlich dafür in Australien?
Well, I think that we're being led to a climate suicide by our conservative leaders. The terrible truth.
Unsere konservative Regierung führt das Land in einen Klimaselbstmord. Australische Wissenschaftler haben schon in den 80er Jahren eine Verbindung zwischen dem Klimawandel und den zunehmenden Buschfeuern bewiesen. Doch seit über 20 Jahren haben wir konservative Regierungen, die versuchen, internationale Bemühungen gegen den Klimawandel zu untergraben. Das tun sie, um der Kohle- und Gasindustrie zu Diensten zu sein. Wir sind der größte Exporteur für Kohle und Gas weltweit und kümmern uns kaum um den Klimawandel. Die Australier bezahlen gerade teuer für die Lügen der Regierung, für ihr autoritäres Gehabe, für ihre Ergebenheit gegenüber der Energiewirtschaft und ihren fossilen Brennstoffen. Unser Ministerpräsident hielt im Parlament einen Kohlebarren in die Luft, weil er so stolz darauf ist.
Our present Prime Minister went so far as to go into Parliament and hold up a lump of coal in Parliament and wave it around.
Haben Sie den Eindruck, dass jetzt die Menschen, vielleicht auch diejenigen, die die konservative Regierung mitgewählt haben, die diesen konservativen Ministerpräsidenten auch mitgewählt haben und damit auch seine Energiepolitik jetzt beginnen umzudenken?
This catastrophe, it's not a one-off natural disaster that happens in a day, a terrible flooding, a terrible fire, an earthquake, a tsunami.
Erst einmal muss man verstehen, dass diese Brände keine einmalige Naturkatastrophe sind. Hier brennt es jetzt monatelang und wird noch monatelang weiter brennen. Diese Brände öffnen den Australiern die Augen. Sie sehen eine feige Regierung, der das Leiden der eigenen Bevölkerung egal ist. Eine Regierung, die völlig inkompetent im Umgang mit dieser Krise ist.
People have realized that they've been lied to about many things, and what we're seeing in Australia is a growing anger.
Die Menschen verstehen, dass sie belogen worden sind. Immer mehr Ärger. Überlebende, Helfer, Feuerwehrleute sind sehr wütend. Es entstehen improvisierte Armutssiedlungen, die von Menschen bewohnt werden, die alles verloren haben, die nicht wissen, was die Zukunft bringt. Diese Regierung begeht ein historisches Verbrechen und lacht noch dabei. Sie lachen über uns.
Deriding not just their political opponents, but mocking the future with the pure contempt of power. And I think it's the image of the age of power laughing at us.
Das heißt also, Australien muss sich gesellschaftlich verändern, muss sich politisch verändern, muss sich fast neu erfinden. Was würden Sie hoffen? Also wenn die Feuer irgendwann dann vielleicht doch vorbei sind, was für ein Australien erhoffen Sie sich nach dieser Feuerkatastrophe?
I hope it's just one where Australians allowed to know the truth.
Es sollte ein Australien sein, in dem die Menschen die Wahrheit erfahren. Wenn Politik und Medien die Wahrheit aussprechen, dann können wir dieses Land neu erfinden. Vergleichen Sie es mit Osteuropa in der Wendezeit. Auch dort standen Regierungen vor den Trümmern ihrer Lügen. Auch hier in Australien erleben wir eine altersschwache Regierung, die nur durch Lügen und Propaganda überlebt hat.
There is an additional factor in all this. The Murdoch press is more powerful in Australia than many other countries.
Auch mit Hilfe der Murdoch-Medien. Sie haben hier einen Marktanteil von 60%, mehr als irgendwo auf der Welt. Murdoch-Medien leugnen den Klimawandel. Und das kann so nicht weitergehen. Was diese Medien machen, ist nah an einem Verbrechen.
They cannot go on propagating these lies. I find that, you know, I think it borders on a criminal act.
Und woher könnte dann die Energie der Erneuerung kommen? Aus welchen gesellschaftlichen Gruppen sollte das hervorkommen, was Sie sich erhoffen, ein erneuertes Australien? Könnten das auch die Künstler sein? Könnten das Schriftsteller sein? Wer wäre das?
I think what is becoming clear is that Australia is being presented at a new reality in a way no other developed nation has.
Australien steht vor einer Klimakatastrophe und das bedeutet, es ist alles in Gefahr, was wir als gegeben angesehen haben. Saubere Luft, sauberes Wasser, funktionierende Landwirtschaft. Denn auch wenn diese Feuer gelöscht sind, die nächsten werden größer und verheerender. Und dann wird Australien zum Ende dieses Jahrhunderts unbewohnbar sein. Unbewohnbar. Es geht um unser Überleben als Nation. Wenn wir uns den fortschrittlichen Ländern anschließen und den Kampf gegen den Klimawandel aufnehmen, dann habe ich Hoffnung.
And if we can do that and then go out and seek to be a leader within the world and join with other progressive nations, then there is hope.
Was ist eigentlich mit den Ureinwohnern Australiens? Welche Rolle spielen sie im Moment? Sie dürften vermutlich ganz besonders betroffen sein von diesen Feuern. Wir hören so wenig von dieser Gruppe von Australierinnen und Australiern. Was ist da eigentlich gerade im Moment zu beobachten?
Well, it affects indigenous people in a particularly harsh way because they see many sites that are sacred to them.
Ureinwohner sind von den Feuern besonders betroffen, weil viele heilige Stätten zerstört worden sind. Viele Indigene haben ein besonderes Verhältnis zum Land, das ist besonders schmerzlich. Wenn wir mehr deren Kultur im Umgang mit dem Land annehmen würden, wäre uns allen geholfen. Wir weiße Australier haben noch viel zu lernen, Respekt und Demut gegenüber der Natur. Denn wenn die Natur zerstört wird, dann wird auch der Mensch sterben.
Australian author Richard Flanagan, thanks so much for this interview.
Thank you.
Ist ja auch interessant. Da kann man also seinem Schicksal entfliehen und sich einfach ausklinken aus einem Königshaus. So geschehen heute Abend in der berühmtesten Adelsfamilie. Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle ziehen sich von ihren royalen Pflichten zurück. Michael Begasse ist Adelsexperte beim TV-Sender RTL. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ja, das war wirklich die Sensationsmeldung heute Abend. Also damit hätte kaum jemand gerechnet.
Ja, war das wirklich so unabsehbar?
Also die Konsequenz war für mich unabsehbar, dass die sich wünschen, ein bisschen mehr freie Zeit zu haben, vielleicht einen Teil des Jahres nicht im kalten London, sondern vielleicht im südlichen Afrika zu verbringen oder in Nordamerika. Das ist jetzt nicht die große Überraschung gewesen. Dass die das Ganze aber so konsequent machen, dass sie sagen, wir treten als Senior Members, also als A-Mitglieder des Königshauses zurück. Wir kriegen ab sofort auch kein Geld mehr von der Königin für unsere royalen Pflichten und wir wollen vor allem eines, wir wollen als kleine private Familie Sussex wahrgenommen und auch respektiert werden.
Und das kann man einfach so, man kann sich von seinen royalen Pflichten lösen, wenn man Teil der Königsfamilie ist?
Also dazu braucht man das nötige Geld, das haben die beiden. Harry hat damals von seiner Mutter Diana knapp 20 Millionen Pfund geerbt. Auch Meghan, die ehemalige Schauspielerin, ist keine arme Frau. Also finanziell haben die beiden ausgesorgt. Es geht aber hauptsächlich um ihren Nachwuchs. Im Moment haben die ja nur einen Sohn, den kleinen Archie. Aber die Welt hat sich natürlich ab sofort auf diesen Archie gestürzt. Und Meghan und Harry, also Mutter und Vater, haben gesehen, was tun wir unserem Kind eigentlich an, wenn das so weitergeht? Was tun wir möglicherweise Geschwistern an, die sicherlich noch kommen werden? Und das war mit die Triebfeder dieser Entscheidung. Man will vor allem zum Schutze der Kinder sich ins Private zurückziehen. Aber ehe jetzt alle royalen Fans anfangen zu weinen, wir werden die beiden auch sehen. Aber wir werden sie deutlich seltener sehen. Und wir werden sie auch in Europa nur dann sehen, wenn die wirklich Lust darauf haben. Also es gibt jetzt ab sofort niemanden mehr, der ihnen vorschreibt, kann, du musst jetzt diese Veranstaltung oder diesen Kindergarten eröffnen. Die machen ab sofort nur noch die Sachen, wo sie wirklich Lust drauf haben.
Das heißt, sie können tatsächlich frei auswählen. Die haben dort ihren eigenen Kalender jetzt.
Die haben ihren eigenen Kalender, die haben ihr eigenes Büro, die haben ihr eigenes Budget, die haben ihre eigenen Angestellten. Die haben sich so weit ausgeklinkt. Aber Harry sagt eines ganz deutlich. Er sieht sich natürlich als Enkel der Königin von England auch in der royalen Pflicht. Hauptsächlich ist diese Entscheidung wirklich für die Kinder. Der kleine Archie, dürfen wir ja auch nicht vergessen, hat zum Beispiel ja keinen Prinzentitel bekommen. Das war ja schon der erste Schritt in dieses Privatleben. Und Harry wird weiterhin natürlich Teil der Krone sein, aber auch nur noch dann, wenn er will und wann er will.
Welche Rolle haben eigentlich die britischen Medien dabei gespielt bei diesem Rückzug von Harry und Meghan?
Also es gibt zwei Beweggründe. Das eine habe ich gerade gesagt, das war der Kleine. Das zweite, das sind natürlich die Medien. Die Medien in Großbritannien sind unerbittlich. Ich bin sehr, sehr häufig in London und ich weiß, wovon ich spreche. Und da haben die beiden sich wirklich vor allem im Interesse ihres Kindes bedrängt gefühlt. Und vor ein paar Wochen, kurz vor Weihnachten, hat Meghan, die Herzogin, ja sogar ein tränenreiches Interview einem Fernsehsender gegeben. Sie ist von dieser ganzen Hysterie und von diesem royalen Hype quasi überrollt worden. Ich frage mich, hätte sie das nicht vorher wissen können, wenn sie einen Prinzen, also den Enkel der Königin, heiratet. Aber gut, nachhinein ist man immer schlauer. Es wurde denen beiden zu viel und jetzt haben sie wirklich die royale Notbremse gezogen.
Sagt Michael Begasse, der Adelsexperte von RTL. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Dass es in der Türkei keine Pressefreiheit gibt, das haben schon zahlreiche Prozesse bewiesen gegen Journalisten, Journalistinnen, aber dass es nun auch der Kunstfreiheit offenbar zumindest auch systematisch an den Kragen geht. Darauf deuten Dutzende Entlassungen an türkischen Theatern hin. In diesem Fall dem Netz der staatlichen Theater. 40 Bühnen gibt es landesweit, die direkt vom Staat betrieben werden. Und dort scheint es jetzt politische Kündigungen gegeben zu haben. Susanne Güsten in Istanbul. Womit werden diese Kündigungen begründet?
Ja, das wissen die selber nicht. Also der Schock ist groß. Also die ganzen Theaterschaffenden, und zwar von den Schauspielern bis hin zu Elektrikern, Schreinern, Bühnenbildnern, Kostümschneidern und so, die sind im Schock und wissen nicht so richtig, wie ihnen geschieht. Manche haben plötzlich blaue Briefe bekommen. Gelb sind sie hier, gelbe Briefe, mit denen sie quasi über Nacht entlassen wurden. Und zwar so plötzlich, dass in manchen Bühnen, in Adana zum Beispiel, wenige Stunden vor der Aufführung ein Brief kam und der Hauptdarsteller entlassen wurde. Die mussten absagen. Also so aus heiterem Himmel kamen das. Und das kam aus sehr, sehr heiterem Himmel, weil eigentlich hatte die Regierung nur wenige Tage vor Ende des letzten Jahres, Ende Dezember, hatte plötzlich bekannt gegeben, dass die Schauspieler, die frei an den Theatern beschäftigt sind und die anderen Theater schaffen, dass die endlich nach jahrelangem Kampf fest angestellt werden sollten. Und man hat ihnen gesagt, sie sollen das bitte beantragen und sie würden nun endlich fest angestellt. Die haben das beantragt in den 3 Tagen, die ihnen Zeit gegeben wurde. Und statt der erhofften Festanstellungsverträge kam für viele dann so ein gelber Brief, wo ihnen mitgeteilt wurde, ohne Angabe von Gründen und mit wenigen Stunden Frist, dass sie nun entlassen seien.
Haben denn die Schauspielerinnen, Schauspieler, die Theatermitarbeiter nachgehakt, nachgefragt?
Ja, natürlich. Und man hat ihnen dann informell und unter der Hand offenbar gesagt, also dort, wo man irgendwie sich mit dem Chef verständigen konnte und nachfragen konnte, dass sie eine Sicherheitsüberprüfung nicht bestanden hätten. Offenbar ging es da um eine politische Sicherheitsüberprüfung. Also so reimen sich das die Mitarbeiter davon zusammen, wer entlassen wurde und wer nicht. Man vermutet, dass die sozialen Medien der Mitarbeiter geprüft wurden. Also so vermuten es auch 2 Parlamentsabgeordnete, die heute im Parlament eine parlamentarische Anfrage deswegen gestellt haben. Also es sieht so ein bisschen danach aus, oder so vermuten es zumindest die geschassten Theatermitarbeiter, dass hier nochmal eine Abrechnung erfolgt mit den Leuten, die die Gezi-Proteste gegen die Regierung vor 6,5 Jahren unterstützt haben. Da waren auch viele Theaterschaffende dabei in kreativen Formen und quasi so die Wortführer sind damals schon vom Staatstheater entlassen worden. Aber offenbar sollen jetzt noch die Letzten, so vermuten es zumindest die Theatermitarbeiter, sollen jetzt noch diejenigen entlassen werden, die auch nur Sympathie damit gezeigt haben, die das unterstützt haben, auf Twitter, auf Facebook, in den sozialen Medien.
Wie stark ist der Widerstand gegen diese Entlassungen?
Ja, also die Gewerkschaften laufen Sturm und die Opposition hat, wie gesagt, im Parlament Anfragen gestellt und sagt, das geht nicht. Also was das soll, das geht, mit diesen Sicherheitsüberprüfungen haben manche Leute nicht bestanden, die seit über 20 Jahren beim Theater, beim Ballett, bei der Oper arbeiten. Die sind von einem Tag auf den anderen jetzt rausgeworfen worden. Im Theater ist also mit der Widerstand etwas schwierig. Die Opposition fragt im Parlament, aber das Parlament ist ja nun auch nicht mehr sehr mächtig. Die haben also eine Anfrage an das Kulturministerium gestellt. Die Gewerkschaften laufen Sturm. Aber unter den Beschäftigten herrscht große Bestürzung, denn die Leute, die jetzt noch keinen gelben Brief bekommen haben, die hoffen natürlich immer noch auf ihre Festanstellung, die sie noch nicht bekommen haben. Also da ist die Verunsicherung groß, ob es jetzt noch eine Entlassungswelle gibt, ob man sich wehren soll, ob man stillhält und darauf hofft, dass man zu den Glücklichen gehört, die am Ende doch festangestellt werden. Also es ist eine sehr komplizierte Situation für die Leute.
Wie frei können diese Staatstheater eigentlich überhaupt agieren? Also ich meine, das könnte mir gut vorstellen, dass es da schon immer auch starken, auch politischen Einfluss gegeben hat aus Ankara.
Ja, also die Programme da sind jetzt nicht besonders frech, da werden viele Klassiker gespielt und so. Und Leute, die tatsächlich offen politisch agiert haben, sind wie gesagt, wie Levent Özümcü, dieser Schauspieler, schon vor Jahren entlassen worden. Das politischere Theater spielt sich natürlich im freien Theater ab und das ist in der Türkei sehr, sehr stark und wird immer stärker, denn Theater ist offenbar was, was in Zeiten der Repression und in schweren politischen Zeiten sehr geschätzt wird von den Menschen und aufblüht. Also es gibt fast 700 freie Theater in der Türkei und die spielen dann also auch teilweise sehr politische Stücke und freche Stücke und die haben auch in der letzten Zeit auch immer mal wieder Ärger bekommen. Da gab es ein Stück, wo es um die Diktatur ging, wo also quasi eine Anspielung auf den jetzigen Präsidenten, also ein Diktator gespielt wurde. Das Stück ist dann untersagt worden, in vielen Städten mit Polizeigewalt verhindert worden, dass es aufgeführt wird. Und gerade in der Rolle des Theaters bei den Gezi-Protesten, also ist der Staat da wirklich sehr, sehr stark hinterher. Ein Regisseur, der ein Stück aufgeführt hat, kurz vor den Gezi-Protesten, wo es um einen Volksaufstand ging, der ist bis heute im Exil, der musste direkt nach den Gezi-Protesten ausreisen, nicht wiederkommen. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn lebenslang wegen Versuch des staatlichen Umsturzes, weil er quasi Gezi inspiriert habe, was auch ein ziemlich weit hergeholter und absurder Vorwurf ist. Also es geht auch dem freien Theater langsam in den Kragen im staatlichen Theater und dass es jetzt tatsächlich sogar an das staatliche Theater heranreicht, ist schon bemerkenswert, denn in den Stunden, wo die Schauspieler ihren gelben Brief bekamen und die anderen Theaterschaffenden wurde, und das fällt Ihnen natürlich sehr auf, genau in den Stunden wurde im Präsidentenpalast in Ankara vom Staatstheater eine Sonderaufführung gegeben von Leyla ile Mecnun, das ist ein türkischer Klassiker, den hat sich Erdogan da also quasi im Palast aufführen lassen, während die ganzen aufmüpfigen Theaterschaffenden ihre Entlassungsbriefe bekamen, völlig unverhofft aus heiterem Himmel.
Susanne Güsten über fragwürdige Entlassungen an staatlichen Theatern der Türkei.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Oliver Thuma.
Am 9. Februar werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Und wie schon im vergangenen Jahr wird niemand die Show moderieren. Das gab der US-Fernsehsender ABC bekannt. Man habe das gemeinsam mit der Oscar Academy entschieden, sagte ABC-Chefin Carrie Burke. Die Oscarverleihung 2019 war die erste seit 30 Jahren, bei der es keinen Gastgeber gab. Und trotzdem, oder gerade deswegen, sahen fast 30 Millionen Amerikaner im Fernsehen zu. Zuvor war die Zuschauerzahl 4 Jahre lang in Folge gesunken. Dieser Erfolg sei auch der Grund für die Entscheidung gewesen. Die Nominierungen für die Oscars werden am kommenden Montag bekannt gegeben. Das Ludwig-Museum in Koblenz hat 6 Kunstwerke von Anselm Kiefer wiedergefunden, die nach China verliehen wurden und dort verloren gingen. Monatelang war das Museum von einem chinesischen Kontaktmann mit widersprüchlichen Angaben im Unklaren gelassen worden. Deshalb wurde auch spekuliert, ob die Kunstwerke auf dem chinesischen Schwarzmarkt verschwunden waren. Die Leiterin des Ludwig-Museums, Beate Reifenscheid, entdeckte die Werke dann bei einem Ortstermin mit dem Kontaktmann und der Betreiberin des dortigen Museums in einem Lager in Shenzhen. Beate Reifenscheid empfindet
Riesenerleichterung. Natürlich ist das unglaublich befreiend, erstmal, dass man sagen kann, gut, wir haben jetzt nicht hier die Monate verbracht und da ist Luft drin oder Steine. Das ist ja wirklich ein super Krimi, den man daraus konstruieren kann. Super Story für einen Film, aber nicht für die Realität.
Weil sich die Betreiberin des chinesischen Museums weigert, die Bilder herauszugeben, wurden das Rechtsamt der Stadt Koblenz und das Auswärtige Amt eingeschaltet. Die niederländische Regierung hat 1500 historische Artefakte an die ehemalige Kolonie Indonesien zurückgegeben. Es sei das erste Mal in der Geschichte Indonesiens, dass in die Niederlande verbrachte indonesische Kulturgüter zurückgegeben würden, hieß es aus dem Ministerium für Bildung und Kultur in Jakarta. Der Rückführungsprozess begann symbolisch im November 2016 mit der Überreichung eines Dolchs der Volksgruppe der Bugis an den indonesischen Präsidenten. Der sogenannte Bugis Keris und die restlichen der 1500 Artefakte stammen aus dem 2013 geschlossenen Nusantara Museum. Das Museum war das einzige in den Niederlanden, das Kunst und kulturelle Objekte aus Indonesien sammelte und ausstellte. In der Dresdner Kreuzkirche haben Freunde und Weggefährten Abschied von dem Sänger Peter Schreier genommen. In einem bewegenden Trauergottesdienst würdigte Kreuzkantor Roderich Kreile das Leben und Schaffen des weltbekannten und vielseitigen Künstlers, dessen Karriere in Dresden begann. Als Evangelist habe er die Musik Johann Sebastian Bachs lebendig gemacht. Seine äußerste Hingabe sei Vorbild für junge Menschen. Der weltbekannte Sänger sei zutiefst menschlich sowie seiner Familie und Heimat verbunden geblieben. Schreier war am ersten Weihnachtstag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit in Dresden gestorben.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Vielleicht ging es Ihnen heute früh auch so. Ich dachte mir nichts Böses. Links der Kaffee, rechts das Smartphone. Ich öffne wie jeden Morgen Spiegel Online. Und was kommt? Bitte aktualisieren Sie. Und seitdem ist die digitale Spiegelwelt eine andere. Spiegel Online als Marke ist verschwunden nach 20 Jahren. Es gibt jetzt nur noch den Spiegel. Das Heft und die Online-Ausgabe werden eins. Steffen Grimberg, wie liest sich das für Sie eigentlich, was Sie da gesehen haben?
Na, das sieht eben jetzt aus wie das Heft. Das ist, glaube ich, auch ganz klar das Ziel der ganzen Aktion gewesen, von der Schrifttype her und so weiter. Da hat sich also online sozusagen Print angenähert. Das ist in diesen Zeiten natürlich schon fast ein Treppenwitz. Allerdings beim Spiegel, glaube ich, könnte es funktionieren, weil diese Marke eben einfach so unglaublich stark ist.
Man könnte ja von der Schriftart, von der gesamten Erscheinung hier tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass Print gewonnen hat gegenüber online.
Naja, nicht ganz. Wenn man sich's anguckt und auch die Ankündigungen, die natürlich da auch mitgeliefert wurden, liest, Videocontent soll also sehr viel stärker ausgebaut werden. Da will der Spiegel eben auch noch neue Wege beschreiten, auch mit Nachrichtenagenturen wie Reuters und so weiter, stärker zusammenarbeiten. Es ist ja angekündigt, dass es also auch richtig große Erklärbeiträge und so weiter geben soll. Also die Stärken der Multimedialität, die nimmt sich der Spiegel natürlich da nicht selber, indem er da jetzt sozusagen wieder eine Printoptik macht. Damit können wir schon rechnen, dass die also die Stärken des Netzes und auch der App voll ausspielen werden.
Das heißt, Sie auch als Medienjournalist haben da jetzt keine Gewöhnungsschwierigkeiten mit dem neuen Erscheinungsbild?
Naja, das will ich jetzt nicht sagen. Es ist ja immer so, wenn sich was, was eben auch so lange so ähnlich ausgesehen hat, man muss sich das mal anschauen. Der Spiegel hat das sogar auf seiner Seite ganz nett gemacht, wie sich Spiegel Online oder wie wenig sich Spiegel Online eigentlich seit den ersten Tagen vor über 20 Jahren entwickelt hat. Dann ist das schon eine extreme Umstellung. Das ist typisch, wenn sowas passiert. Wir hatten das bei den Zeitungen, die im Format geschrumpft waren, damals bei der Frankfurter Rundschau und anderen. Dann sind das in den ersten Wochen schon Gewöhnungsprozesse und es ist gewöhnungsbedürftig. Und es kann auch sein, dass der eine oder andere sagt, damit kann ich jetzt gar nichts mehr anfangen und wandert irgendwo anders hin ab.
Und das ist jetzt, wie kann man das verstehen eigentlich? Ist das eine Fusion des Printheftes mit der Online-Redaktion?
Es ist zumindest eine Zusammenführung von zwei Bereichen, die beim Spiegel ja, man muss schon fast sagen, idiotischerweise seit Jahren immer noch extrem getrennt voneinander operiert haben, nämlich Spiegel Online und die Redaktion des gedruckten Magazins. Da hat man jetzt endgültig gesagt, das hätte man eigentlich schon vor 5 Jahren machen wollen. Damals ist es am Widerstand der gedruckten Kollegen, also der Printredaktion, gescheitert. Jetzt gemeinsam die Stärken auszuspielen. Es gibt gemeinsame Ressorts, es gibt auch neue Ressorts. Man setzt offensichtlich ein bisschen mehr auf Lifestyle. Es gibt ein Ressort Leben, das haben ja andere Wochenzeitungen wie die Zeit schon vor längerer Zeit eingeführt und man will dort jetzt aber eben gemeinsam schreiten. Allerdings, was man so intern hört, die alten Unterschiede, die haben auch immer noch oder feiern hier und da noch fröhlich Urständ. Also ganz einfach wird dieser Prozess nicht und er ist beileibe noch nicht abgeschlossen.
Denn man fragt sich ja auch, das Printheft war ja immer auch und ist es auch immer noch ein Heft der Analyse des Hintergrunds, der Recherchen, der längeren Reportagen. Und das war ja nicht immer kompatibel mit der schnellen Online-Welt. Wie geht das jetzt zusammen?
Naja, der Spiegel selber sagt ja, er will jetzt Tempo und Tiefe bieten. Das ist sozusagen der Slogan. Das soll sich auch nicht gegenseitig ausstechen oder sowas. Man will eben beides bieten. Einerseits schnelle Online-Information, aber eben auch online die Tiefe. Denn das ist auch klar, die Printauflage des Spiegel sinkt seit Jahren. Und auch für Analysen ist natürlich heute auch online ein ganz geeigneter Ausspielweg.
Und wie geht es jetzt weiter? Was muss der Spiegel jetzt noch schaffen, um tatsächlich endgültig in dieser sich ständig wandelnden digitalen Welt anzukommen?
Nein, hat er zwei ganz große Herausforderungen. Das eine ist, er muss mehr Digitalabos verkaufen. Im Moment steht das bei 125.000. Das hört sich schon mal nach einer ganzen Menge an. Aber wenn man sich überlegt, dass selbst der gedruckte Spiegel, dem es eben ja nicht mehr so gut geht, mit 720 und ein paar verkauften Exemplaren pro Ausgabe, also 720.000, natürlich immer noch 6-mal mehr verkauft, als sie an Digitalabos haben, sieht man, da ist noch eine ganze Menge Wegstrecke nach oben zu holen. Und dann muss auch die Redaktion noch stärker zusammenwachsen. Die Printkollegen sind immer noch beim Spiegel sozusagen privilegiert. Sie sind am Gewinn des Verlages beteiligt über die sogenannte Mitarbeiter-KG. Das ist bei den Online-Kollegen noch nicht der Fall. Das soll sich jetzt ändern. Allerdings, bis da alle gleiche Arbeitsbedingungen haben, auch gleiche Gehaltsgefüge, sagen Insider beim Spiegel, das wird noch 10 Jahre dauern.
Ist denn die Relotius-Krise eigentlich überwunden?
Naja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grade, soweit man das als Spiegel überhaupt überwinden konnte, ja, der Spiegel hat ja wirklich sehr akribisch Selbstaufklärung betrieben, auch sehr transparent. Die legendäre Spiegel-Dokumentation, die hier nicht ganz so legendär gearbeitet hat, um es mal vorsichtig zu sagen, hat eine neue Leitung bekommen und man hat sich eben dieser Herausforderung extrem gestellt. Steffen Klusmann, der Chefredakteur, hat gesagt, wir haben ungefähr 20-30% von Leuten, die uns jetzt kritischer beäugen, 20-30%, die aber auch sagen, wie ihr diese Selbstaufklärung gemacht habt, unerschrocken, das hat uns beeindruckt, da mögen wir euch jetzt besonders für. Und den Rest hat das Ganze gar nicht so erreicht, dieser Skandal. Ich denke, da kann der Spiegel also einigermaßen beruhigten Haken dran machen. Es darf natürlich jetzt nicht in Bälde nochmal ein dicker Klops passieren.
Steffen Grimberg über die neue Ausrichtung des Spiegel in der digitalen Welt. So, was war denn da heute Abend in Berlin im Theater am Potsdamer Platz los?
Die Nacht ist doch noch jung und draußen ist es kalt und mein kleiner Vogel braucht ein warmes Nest, damit er groß und stark werden kann.
Gibt es irgendwas auf dieser Welt außer Sex und Musik, was dich sonst noch interessieren könnte, Mr. Sinatra?
Frank Sinatra, das Musical That's Life. Eine Uraufführung heute Abend in Berlin. Eine große, auch kommerzielle Produktion, die dann durchs Land zieht, auch nach Österreich geht. In der Regie von Stefan Warmuth, in der Produktion von Oliver Forster und für uns gesehen von Jenny Zilker. Schönen guten Abend. Wir reden ja hier über einen der größten Entertainer des 20. Jahrhunderts, eine Ikone, die auch schnell zum Klischee werden kann. Also welches Bild entwerfen da Warmuth und Forster von ihm, von diesem großen Frank Sinatra?
Im Prinzip das Bild, was man entwirft, wenn man jetzt gerade den deutschen Wikipedia-Eintrag gelesen hat und dann irgendwie die Info sich zusammensucht. Das muss ich leider sagen. Und ich sage das mit aller Liebe und allem Respekt für die, zum Beispiel die großartige Band, die sehr gut gespielt hat. Also die waren alle gut, die Tänzer waren gut. Dieses Stück wird von zwei, also Sinatra wird von zwei Darstellern dargestellt. Von einem Jungen, den jungen Sinatra spielt Janko Danaliov und den älteren spielt Tam Ward. Das ist ein Schotte, der auch schon beim Red Pack dabei war, also der sich mit Sinatra sehr gut auskennt, bei dieser Red Pack-Produktionen auf Tour war. Aber der weitaus größte Teil ist halt Sinatra früher, als junger Mensch. Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, was ich oder was wahrscheinlich auch die Billionen von Fans an Sinatra so mögen, ist diese Art von sehr persönlicher Stimme, die ja eigentlich sehr leise ist, die ohne Mikrofon nie eine Chance gehabt hätte. Also er hat diese Stimme, eine Crooner-Stimme zwar, aber die ist überhaupt nicht laut und ausgebildet, sondern die ist wahnsinnig emotional, persönlich, nah. Und das wurde auch immer gesagt damals, hätte es das Mikrofon nicht gegeben, wäre der Mann, der hätte nicht irgendwie so Hallen füllen können, so wie damals eigentlich Blues- und Soul-Sänger und Jazz-Sänger das gemacht haben. Mhm. Aber dieser junge Darsteller, der hat halt eine Musical-Stimme, keine besonders gute, hat auch viele Töne nicht getroffen. Dann dazu noch laut.
Zu weich, zu schmelzend?
Einfach nicht gut gesungen, einfach auch wirklich versungen, unheimlich oft versungen, was auch wahrscheinlich seiner genau, Nervosität geschuldet ist. Ich bin auch wirklich, also wir tun die auch alle irgendwie
wird
immer
ja
so leid.
Noch besser, ist eine lange Tournee,
ja,
die davor ist.
Es war wirklich, also man hat sich wirklich so weggedreht. Ja. Um mich rum waren Leute, die sich alle so weggedreht haben dabei. Und dann halt
aber
noch
Tam
diese.
Ward, der ihn als Erwachsener
genau,
spielt,
das
schon deutlich besser.
Genau, oder? Nach einer Pause, Tam Ward ist am Anfang nur so als Erzähler da, erzählt hat von dem jungen Sinatra, von seinem Alter Ego als jungen Menschen. Da gibt es dann so ein paar Stationen, eben die Frauen vor allen Dingen. Aber
spricht
eigentlich
Deutsch, Englisch?
Der Tam Ward spricht Englisch, alle anderen sprechen Deutsch, was der ganzen Sache auch nicht besonders dienlich ist. Ja, und dann werden halt so die Geschichten erzählt, die man auch weiß, die eigentlich jeder weiß, die Songs vor allen Dingen. Es werden irgendwie 25 Songs oder noch mehr mit Zugaben dann gesungen.
Wollen wir kurz einmal reinhören, zum Beispiel dieser hier.
Luck be a lady tonight.
Und natürlich auch der Song, von dem ich einfach mal behaupten würde, dass jeder dritte Mann ihn bei seiner Beerdigung spielen lassen möchte, nämlich große Männer Selbstbehauptungssong der alten weißen Männer, oder?
Ganz genau. Ja, und das ist aber auch so eine Schwäche. Wir haben jetzt gerade was Schönes gehört, weil die, wie gesagt, die Band ist tadellos, ja. Und Tim Ward macht das auch sehr gut. Aber alles, was an Sinatra, das Düstere, diese Abgründe, die sich hinter ihm immer auftun, die man auch immer hört, die Geschichte seines Geburtstraumas zum Beispiel, war eine ganz schwierige Zangengeburt, deswegen diese Narbe auf seinem Gesicht, der hat sein ganzes Leben lang versucht zu verstecken. Die Geschichte, dass er der erste Popstar war, wo diese Bobby Soxers, also diese jungen Mädchen mit diesen Socken hinterher schrien und dass auch die Industrie um ihn rum ganz schockiert war, weil die diesen kleinen, krummen, italienisch aussehenden Typen gar nicht so als Star rausbringen wollten. Das sind ja eigentlich alles super interessante Themen. Die kommen aber alle komplett überhaupt nicht vor. Es gibt also wirklich nur irgendwie die Songs, mit denen wir schon viel verbinden, die es schon gibt. Die tollen Arrangements.
Als Nummern mehr oder weniger hintereinander gesetzt
werden. Und das ist so schade, weil das wird ihm einfach nicht gerecht. Es gibt eine ziemlich lange Rat Pack-Szene auch, also wo dann, der heißt Randy Diamond, als Dean Martin zu sehen ist. Randy Diamond hat da drei Rollen, der spielt auch noch Gene Kelly. Ganz lustig, weil das Mikro, bei vielen war das Mikro, was da ans Gesicht geklebt wird, so laut, dass man auch wirklich sehr laut schnaufen hört. Also das heißt, der Gene Kelly, er tanzt ein paar Schritte und atmet so laut, dass man denkt, oh Gott, der arme Gene Kelly, das wäre doch der fitteste Tänzer der Welt, der hätte bestimmt nicht geschnauft.
Sammy Davis Jr. auch.
Ja, genau, der ist auch dabei, aber also die drei zusammen als Rat Pack sind dann eigentlich auch ganz süß und ganz, war eigentlich der Höhepunkt der ganzen Geschichte, wenn die drei zusammen dann ihre Sachen singen, beziehungsweise Sammy Davis Jr. wird von einem Ensemblemitglied gespielt, singt gar nicht, sondern tanzt halt nur. Danach gab es dann so eine etwas unschöne Stelle, wo irgendwie Frank Sinatra und Dean Martin so ein bisschen scherzen und sagen, hier, nimm doch mal den Negerkuss. Und ich fand das irgendwie...
Genau, mit dem Begriff
mit dem Begriff. Und ich dachte so, also wenn das jetzt hier einen von den beiden charakterisieren sollte, also diese mangelnde Sensibilität im Umgang mit der Sprache zeigen sollte, okay, aber das sollte es nicht, weil keiner wird charakterisiert.
Wir reden von den 60er, 70er Jahren eigentlich.
Dennoch ist es ja eine Frage, wenn man sich da entscheidet, das als deutschen Witz zu nehmen, also 2020, auf Deutsch den Witz zu nehmen, dann muss man damit irgendwas aussagen. Ich fand das nicht gut, also ich fand das sogar ziemlich bescheuert. Naja, und so ging das dann weiter. Also es gab schöne Songs, weil die Songs einfach gut sind. Die Arrangements, teilweise Originalarrangements von Billy Strange, glaube ich, teilweise auch neu gemacht. Das war alles gut. Aber ich weiß gar nicht, wie das diesem Mann gerecht werden soll.
Auch etwas irritierend, dass dieser Begriff da mit dem N-Wort einfach so verwendet wurde, ne? Ohne das irgendwie künstlerisch einzubetten oder es irgendwie zu kommentieren.
Es sollte vielleicht heißen, das gab ja, wir wissen ja, dass Sammy Davis Jr. tatsächlich von dem Rest des Rat Packs auch unmöglich behandelt wurde. Und er war eben der Witzbold, der dunkelhäutige Witzbold, und er hat auch darunter gelitten. Aber das wird nicht thematisiert. Es kommt wirklich nur kurz vor. Und dafür ist es dann wirklich, finde ich, zu lax, das einfach so reinzuschmeißen.
Offensichtlich, ja. Wie hat das Publikum reagiert?
Also die waren, wie gesagt, anfangs in der ersten langen Hälfte, wo der Junge gesungen hat, wo der Junge Sinatra gesungen hat, war wirklich verhaltener Applaus. Ich habe wirklich selten bei Premieren so verhaltene Applausgeschichten erlebt. Alle wollten es gut finden. Das ist ja immer so, Premierenpublikum, die wollen es ja gut finden. Es wurde dann wirklich lebendiger gegen Ende, als Tam Ward dann mehr übernommen hat und mehr gesungen hat. Und dann wurde es auch freundlicher und es gab auch irgendwie dann auch Zugaben. Aber im Großen und Ganzen war das ein etwas für Berliner Verhältnisse in beide Richtungen zurückhaltendes Publikum. Sie hätten auch mehr buhen können. Sie hätten aber vor allen Dingen wirklich begeisterter sein müssen.
Lassen Sie mich raten, mit welchem Song wir aufgehört haben. My Way?
Also My Way war der, My Way war der letzte Song und dann kam noch in der Zugabe als letztes dann New York, New York natürlich. So.
Ja. Aber My Way war auf jeden Fall hier in dieser Schlussszene zu hören. Jenny Zilka, vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Gerne.
Von diesem Musical, diesem Frank Sinatra Musical in Berlin, That's Life. Heute Abend war also Uraufführung im Theater am Potsdamer Platz. Und es geht dann weiter nach Erfurt, Braunschweig, Dortmund, Köln, Hamburg, Nürnberg, Stuttgart, Salzburg, Wien, viele andere Orte. Das Ganze in der Regie von Stefan Warmuth und in der Produktion von Oliver Forster. Gerade die Produzenten sind ja bei solchen größeren kommerziellen Theateraufführungen auch immer wichtig zu nennen. That's Life also heute Abend in Berlin. Und wir wollen jetzt vorausschauen auf das, was ab morgen in den deutschen Kinos startet. Zwei Filme wollen wir uns genauer anschauen. Einer kommt von Jessica Hausner, Little Joe, und der andere von Christian Alward, Freies Land. Patrick Wilinski aus unserer Kinoredaktion, unserer Filmredaktion, ist bei uns im Studio. Lassen Sie uns vielleicht mit Christian Alward beginnen. In diesem Film Freies Land geht es um ein Verbrechen aus dem Jahr 92.
Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen?
Am Ortsausgang. Ihr Vater ist Fährmann über die Neiße. Sie wohnen ein paar Kilometer außerhalb von Löwitz und gingen vom Jahrmarkt nach Hause. Eine Nachbarin hat sie in ein Auto steigen sehen, so gegen Mitternacht. Sie ist die Letzte, die die Mädchen gesehen hat.
Wie lange ist das her?
2 Tage.
Zwei Teenagerinnen, die also verschwinden, und dann kommt dann noch ein deutsch-deutsches Ermittlerduo. Wir haben 1992, Oderbruch, also allerfernstes Ostdeutschland. Was genau passiert da?
Ja, diese beiden Ermittler, Stein und Bach heißen sie, auch sehr schöne Namen übrigens, die haben erstmal mit sich selbst zu tun. Die kennen sich gar nicht. Der eine Westdeutsch, der andere Ostdeutsch, die müssen jetzt zusammenarbeiten, haben beide keine Lust drauf, das sagen sie auch relativ häufig. Doch dann raufen sie sich irgendwie zusammen. Sie wollen ja diesen Fall dann auch irgendwie lösen und fahren durch das Land, das ja gerade irgendwie im Freudentaumeln war, finden wenig Freude, viel Misstrauen, viele Menschen, die schweigen. Langsam stellt sich heraus, dass nicht nur zwei Teenagerinnen verschwunden sind, sondern mehr. Und mit diesen beiden Ermittlern bereisen wir ein recht fremdes Land, ein recht mysteriöses Land, in dem vielleicht noch einige Geheimnisse aufgedeckt werden, die beiden Ermittler gar nicht wissen, dass sie ermitteln. Vielleicht sind diese beiden Mädchen auch nur ein Vorwand für ein viel größeres Geheimnis. Also es ist ein recht mysteriöser Thriller, den Christian Alward hier inszeniert hat. Einer, der übrigens ein Remake eines spanischen Thrillers ist, La Isla Mínima. Da ging es nicht um die deutsche Vergangenheit, sondern um die spanische Vergangenheit, um das Franco-Regime.
Wie wichtig ist das örtliche, das zeitliche Setting? Also was erfahren wir über dieses Deutschland kurz nach dem Mauerfall?
Also es ist natürlich kein authentischer Film. Ich weiß, es ist auch kein Dokumentarfilm, es ist ein Genrefilm, ein richtig schmutziger Genrefilm. Dieser Film spielt zwar im Oderbruch, er ist aber so genial inszeniert, dass er auch im Mississippi-Delta spielen könnte. Das fand ich schon sehr spannend, weil wir sind recht sozialisiert mit recht braven Fernsehfilmen. Das hat auch nichts mit einer Tatortfolge zu tun, was man vielleicht meinen könnte, ein Ermittlerduo, eine Region. Alward inszenierte Kino, Kino mit Figuren, die natürlich etwas schräger, mysteriöser, stiller sind, als wir es von normalen Ermittlerfilmen kennen. Das fand ich schon sehr spannend, weil daran arbeitet er sich halt ab, an einem Land, das zwar frei ist, aber diese Glückshormone, die sucht man vergebens. Es herrscht Winter, es liegt kein Schnee im Oderbruch, aber es ist so ein fieser, kalter Winter und alle sind immer dick angezogen.
Also blasse Farben sieht man in dem Trailer, ne?
Total ausgeblichen, mit einer ganz großartigen Kameraarbeit wurde hier versucht, wirklich ein Land eher eine Stimmung zu erzeugen und auch nach einer gewissen Lüge zu suchen, die alle jetzt irgendwie zusammenhalten soll. Irgendjemand spricht natürlich von einer neuen Zeit, von blühenden Landschaften, aber wir gehen mit diesen Ermittlern durch diese Welt und merken, hier ist nichts. Hier wurden Menschen jetzt schon vergessen und das ist erst 92. Das heißt, Alward wagt einen recht interessanten Blick auf die deutsch-deutsche Vergangenheit. Weg vom Freudentaumeln, von den Nachrichtenbildern, sondern sagt, schon damals wurden erste Biografien vergessen, Menschen als böse abgestempelt, etwas, womit wir es ja heute letztendlich auch in den Politik- und Leitartikelspalten zu tun haben.
Wie groß ist die Gefahr, dass Klischees reproduziert werden?
Ich habe das Gefühl, dass er wirklich viel dafür getan hat, eben nicht Klischees zu reproduzieren. Die Ermittler sind auch mit Schauspielern besetzt, die sowohl eine Ost- als auch eine West-Sozialisation haben. Die Tapeten wurden 1:1 wiedergegeben, dass sich bloß keiner an Details eben aufhängt und sagt, so war das aber gar nicht. Also ich finde, dass Alward schon recht viel leistet für ein deutsches Kino, das es doch meistens allen recht machen möchte. Bloß authentisch sein, niemand auf die Füße treten. Und er weiß, dass der Weg im Kino zur Wahrheit über die Lüge führt. Und das Genre-Kino war ja immer dafür da, etwas nachzuspüren, etwas aufzudecken, was wir kollektiv verdrängen, das aber dennoch in uns drin ist. Und das macht er schon sehr interessant.
Freies Land von Christian Alward, also eine Empfehlung auf jeden Fall, ab morgen in den deutschen Kinos. Und der zweite Film kommt von Jessica Hausner, heißt Little Joe. Wer ist denn dieser kleine Joe?
Ja, das ist eine Pflanze. Wir lernen Alice kennen, das ist eine Botanikerin, die arbeitet an einem großen Projekt und züchtet eine neue Art von Blume für einen großen Konzern, der damit etwas ganz Konkretes vorhat, denn Little Joe soll alle Menschen glücklich machen.
Und damit treten wir in eine ganz neue Ära ein. Die erste stimmungsaufhellende, antidepressive Glückspflanze. Bereit für den Markt. Sie erkennen bestimmt den Benefit für die Menschheit durch diese blumige Innovation.
Ja, Diese blumige Innovation, die nimmt Alice auch mit nach Hause und schenkt sie ihrem Sohn. Sie ist alleinerziehende Mutter, der eben Joe heißt. Nach ihm benennt sie die Blume Little Joe. Aber diese Pflanze, die entwickelt so eine Art Eigenleben. Sie will nicht so, was man vor ihr verlangt. Statt die Menschen glücklich zu machen, macht sie sie eher so zu Zombies. Ihr Sohn wird auch taub, spricht nicht mehr mit ihr. Ist es die Pubertät oder ist es die Blume? Ein Laborhund verschwindet. War es die Blume oder war es der Schlaganfall? Plötzlich wissen wir gar nicht mehr, ob diese Blume nicht ihr ganz eigenes Spiel führt.
Jessica Hausner mag Horrorfilme. Sieht man das diesem Film ein bisschen an?
Es gibt ja diesen legendären amerikanischen B-Film, Der Angriff der Körperfresser, und darauf ist dieser Film aufgebaut. Sie arbeitet mit einer sehr surrealen Ästhetik. Also alles ist so grell, Pastellfarben. Die Kamera fährt von links nach rechts, zeigt plötzlich die Decke. Man weiß nicht, hätte ich da was sehen sollen. Also alles irritiert einen. Das ist so eine moderne Interpretation auch des Frankenstein-Märchens. Man hat etwas erschaffen, das plötzlich außer Kontrolle gerät. Das ist sehr interessant. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass dieses Konzept auch irgendwann mal in so eine Art Unterhaltungsmoment resultiert. Dieser Film ist sehr gedacht, sehr intellektuell. Es ist schade, dass sie es am Ende dann doch nicht ganz schafft, daraus wirklich Kino zu machen. Aber es ist trotzdem eine große Leistung dieser Regisseurin, die auf den großen Festivals reüssiert natürlich. Und dennoch, irgendwas fehlt. Am Ende bleibt mehr Konzept als Film. Das finde ich schade.
Patrick Walensky aus unserer Filmredaktion über zwei neue Filme, die morgen in den deutschen Kinos starten. Zum einen also Freies Land von Christian Alward und Little Joe von Jessica Hausner. Und wir schauen in die Feuilletons des nächsten Tages mit Ulrike Timm.
Eigentlich geht es in dem Song How Do We Sleep While Our Beds Are Burning der australischen Band Midnight Oil um das Land, das die Kolonialherren den Aborigines gestohlen haben. Aber nun, Betten brennen nicht mehr metaphorisch, sondern real. Und Beds Are Burning, dem Lied von 1986, wächst neue Bedeutung zu. Es ist dabei, zur Protesthymne gegen den menschengemachten Klimawandel zu werden. Das lesen wir im Tagesspiegel, der beschreibt, warum in Australien auch die Rock'n'Roll-Kultur auf fossilen Brennstoffen aufgebaut ist. Australien ist der weltgrößte Kohleexporteur. Nirgends ist der Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen größer. Zwischen 1990 und 2018 verdoppelte sich der Kohleabbau. Wobei den stoisch an ihrem Drei-Akkorde-Konzept festhaltenden Rock-Dinosauriern von AC/DC das Verdienst gebührt, bereits 1979 darauf hingewiesen zu haben, wohin das Leben auf dem Gaspedal führen kann. Über den Highway to Hell direkt in die Apokalypse. Daran mag der australische Schriftsteller Richard Flanagan gedacht haben, als er seinen Beobachtungen aus einem brennenden Land in der Zeit den Titel »An der Pforte der Hölle« gab. Vor der Buchhandlung im vom Feuer verwüsteten Dorf Cobargo in New South Wales steht ein neues Schild. Postapokalyptische Belletristik steht jetzt unter aktuelles Zeitgeschehen, schreibt Flanagan. Und auch wenn sich das wie eine pittoreske, zynische Betrachtung liest, der Grundton des Autors ist Angst. Angst und Wut. Wut vor allem auf die australische Regierung. Die Situation erinnert auf gespenstische Weise an die Sowjetunion in den 1980er Jahren, als die regierenden Funktionäre allmächtig waren, ihnen aber die grundlegende moralische Legitimation zum Regieren wegbrach, meint Flanagan. In Australien steht heute eine politische Klasse, die in ihren Hirngespinsten erstarrt und wahnsinnig geworden ist, vor einer beängstigenden Realität, mit der sie sich weder auseinandersetzen kann noch will. Ausgehend von der These Michail Gorbatschows, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion mit der Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl begann, fragt Richard Flanagan in der Zeit, könnte sich die unermessliche Tragödie der Buschfeuer in Australien vielleicht dereinst als das Tschernobyl der Klimakrise erweisen? Vor dem Hintergrund der großen Feuer werden sich die britischen Debatten zum Brexit womöglich dereinst als popelig erweisen. Für Streetart-Künstler Banksy sind sie Affentheater, und so malt er das auch. Und sein Bild illustriert die erste Kolumne einer neuen Serie in der Süddeutschen Zeitung. Die Schriftstellerin A.L. Kennedy schickt Briefe vom Abgrund aus dem Seelenleben des Brexit. Ein Schuljungenstreit zwischen zwei Politikern aus Eton hat sich irgendwie mit einem ranzigen Weltbild aus dem 18. Jahrhundert gepaart. Kennedy ätzt, zürnt und wütet, dass es eine Freude ist, aber sei es drum, die Briten haben den Brexit nun mal bestätigt, auch wenn A.L. Kennedy die Fälle wegschwimmen sieht, schon wenn sie den eigenen Haushalt sichtet. Pullover, Kopfschmerzmittel, Toilettenpapier, alles importiert, alles vor ungewisser Zukunft. Nach so viel Apokalypse, Streit und ranzigem Weltbild noch ein Blick in die Taz und ins fröhliche Österreich. Der ORF strahlte die Sondersendung zur sogenannten Angelobung der neuen türkis-grünen Bundesregierung auch in der TV-Tik aus. Dabei wurden jedoch aus Versehen die Untertitel der vorangegangenen Sendung »Alisa, folge deinem Herzen« eingeblendet. Das passte erstaunlich gut, findet die Taz, nimmt die Idee auf und kollagiert einige deutsche Vereidigungsszenen nach Wiener Art mit den Original-ORF-Untertiteln. Passt wieder. Kostprobe, Markus Söder beim Armdrücken nach der Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten mit seinem Vorgänger Horst Seehofer. Alisa, folge deinem Herzen, liefert den Untertitel Nein, der schon wieder.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom Donnerstag. So, das war Fazit, die Kultur vom Tage.